im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Herzlich willkommen zurück bei From Coach to Coach, bei unserem Jahresauftakt 2025, die ersten Folgen im Februar. Ich weiß, super spät, kam viel dazwischen, Weihnachten, Krankheit, Arbeit und. Aber wir wollen jetzt nicht hier in Ausreden irgendwie ausarten, sondern loslegen mit viel, viel Fußballfachexpertise für euch Coaches da draußen. Und dafür habt ihr euch verdient, dass in den nächsten 4 Wochen 4 Folgen kommen. Also 2 Gäste mit jeweils 2 Folgen nonstop ohne Pause und 2-mal Leute aus dem Profifußball, 2 Co-Trainer. Den ersten habt ihr jetzt schon erfahren, indem ihr entweder über Instagram schon mitbekommen habt, um was es in dieser Folge geht, oder auch durch die Folgendescription. Mein heutiger Gast ist ein wahrer Tausendsasser im Fußball. Andreas Schumacher ist Co-Trainer beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg, Co-Trainer unter Christian Titz. Aber er ist mehr als nur das, mehr als nur Fußballtrainer, sondern auch Fußballtrainer, Ausbilder, Buchautor, Familienvater und. Und eigentlich wollte ich mit Andreas eine Folge zu Standardsituationen und eine andere zu seinem Buch, das er mit Bernhard Peters zusammengeschrieben hat, über 2-gegen-1-Situationen aufnehmen. Doch zu dem Thema kamen wir erst gar nicht, weil das über Standardsituationen, über Einwürfe, über Eckbälle, über Freistöße komplett ausgeartet ist. Also kann man schon mal sagen, daher, wenn ihr in der Folge irgendwie hört, ja, hier, das ist die längste Folge ever. Wir dachten zuerst, dass wir quasi eine Folge dann nur zu diesen Standardsituationen machen und eine zweite zu dem anderen, aber dazu kam es gar nicht, weil es einfach so lange wurde. Deshalb 2 Folgen zu Standardsituationen. Die erste hier dreht sich voll und ganz um Einwürfe und Andreas hat einfach auch schon viel erlebt, war beim VfB Stuttgart Co-Trainer unter Hannes Wolf, war Jugendtrainer dort auch, beim HSV Jugendtrainer, war sogar in St. Louis mal Nachwuchscheftrainer, beim VfB auch mal Leiter Methodik, hat sich da am Spiel nahes Training gekümmert, also super viel Expertise. Gerade ist er in Magdeburg und damit sage ich Hallo Andreas, hallo nach Magdeburg.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich kam ja gar nicht mehr raus aus der Erzählung. So viel schon gemacht, Fußballtrainer-Ausbilder, auch Buchautor, da kommen wir in der zweiten Folge nochmal genauer drauf. Du bist jetzt, oder dein Hauptaugenmerk liegt auf dem FC Magdeburg, vor allem auf dem Thema Standards offensiv. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema, denn das haben wir noch gar nicht behandelt. Du bist vor 1,5 Jahren nach Magdeburg gekommen und wurdest mit dem Thema vertraut, bist da der Experte für. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie lief das damals ab? Hat Christian Titz dann angerufen, gesagt, hey, bei uns Standardsituationen, die laufen noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich brauche deine Expertise, komm her. Oder wie lief die Kontaktaufnahme?
Nicht ganz so. Natürlich gab es den Anruf und Christian ist da sehr klar in seinem Aufgabenprofil. Ich verantworte unter anderem die Standards offensiv. Das andere große Thema ist die Betreuung und die Entwicklung der Stürmerreihe. So, da ist Christian super klar in seiner Aufteilung der Co-Trainer. Und das war einfach das Jobprofil. Es war jetzt nicht, dass sie da massiv Probleme hatten und dann am Händeringen nach jemandem gesucht haben, der das machte, sondern einfach, dass die Position frei wurde bei ihm im Team. Und nach kurzem Austausch klang das für uns beide doch als eine sehr gute Lösung, das zusammen anzugehen. Und ja, jetzt bin ich hier seit 1,5 Jahren.
Magdeburg, bekannt für wirklich spannenden Offensivfußball. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme liegt quasi das Wochenende, der erste Rückrundenspieltag hinter uns, 5-2 in Elversberg gewonnen. Spannend ist aber auch, und da kommen wir im Laufe der Folge nochmal drauf zurück, dass ihr eine verhältnismäßig kleine Truppe habt, beziehungsweise für mein Gefühl seid ihr ein bisschen größer geworden von den Spielern im Vergleich zu dem Jahr, wo ihr auch aufgestiegen seid. Aber das ist so eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben habe, wenn wir über Thema Standards reden. Wie schaffe ich es mit einer Mannschaft, die kleinere Spieler als der Gegner hat, dennoch erfolgreich zu sein, defensiv wie offensiv? Das als kleine Sneak Preview wird später. Mich interessiert aber erstmal, was dich an diesem Thema Standards so reizt. Was macht für dich diesen Reiz aus?
Ja, der größte Reiz an, bleiben wir bei offensiven Standards, ist natürlich im Vergleich zu einer laufenden Spielsituation die Statik, die Kontrollierbarkeit, die Planbarkeit. Wir nennen das alle Standardsituationen, aber laut Regelwerk sind Spielfortsetzungen, das heißt, das Spiel ist unterbrochen. Und man hat eben diesen einen Moment, wo man sich ausrichten kann und sich einen Plan zurechtlegen, den Gegner zurechtlegen kann, um den Plan auszuführen. Der weitere Punkt ist, um aus dem Spiel heraus eine Torchance zu kreieren, benötigt es meist doch sehr viele gelungene Situationen oder Aktionen, die aufeinander folgen. Während ich bei den meisten Standardsituationen oder Spielfortsetzungen in Tornähe diesen einen Pass von der Torchance weg bin oder dieser eine Einwurf, dieser eine Freistoß, dieser eine Eckball oder dieser eine Elfmeter ist sogar, da ist die Chance schon kreiert, ne? Da bin ich nur noch bei dem Schuss, der vor mir liegt. Und das macht es natürlich super reizvoll für mich, daran zu arbeiten.
Spannend, wir haben uns darauf committed, dass wir das Thema Freistöße heute aus der Folge so ein bisschen rauslassen und uns voll auf Eckbälle, Einwürfe und auch Elfmeter konzentrieren. Jetzt hat ja irgendwie jeder Trainer so seine Lieblingsübungen, seine Lieblingsbereiche. Wenn du jetzt die drei Standardsituationen nimmst, was macht dir so am meisten Spaß? Was trainierst du persönlich auch am liebsten vom Gefühl her? Ich weiß, jetzt musst du ja eigentlich sagen, ja, alles gleich, aber trotzdem hat man ja eine gewisse Präferenz.
Ja, tatsächlich so entstand ja unser Commitment jetzt durch eine Priorisierung. Also natürlich, ja, wir haben noch Abstoß als Spielfortsetzung, aber der ist natürlich auch relativ weit weg vom Tor. Wir haben mit dem Anstoß eine Spielfortsetzung, die jetzt relativ selten vorkommt. Wenn man nicht gerade super viele Gegentore kassiert, hat man nicht so viele Anstöße und auch da hat man keinen Spieler vorm Ball. Bei Freistößen, wenn man sich das überlegt, dann ist es relativ sicher, dass man Freistöße bekommt, sagen wir mal im gegnerischen Drittel, aber man weiß eben nie genau in welcher Zone. Und deswegen, wenn man dann weitergeht, Eckbälle sind mehr oder weniger garantiert. Ich glaube, im Schnitt liegt man so bei 5. Also man kann mit 5 Eckbällen rechnen. Man weiß, wo die sind. Das ist immer der gleiche Ort. Jetzt kann man sagen, einmal links, einmal rechts, aber das ist planbar. Der Elfmeter ist so spannend, weil man die Quote natürlich outperformen will, die Expected Goals Quote, oder besser sein will als der erwartete Wert. Und Einwürfe, weil es einfach so nicht repräsent ist. Also der Gegner ist verwundbar, weil, sagen wir mal ehrlich, welcher Trainer trainiert das Verteidigen von Einwürfen? Und da meine ich jetzt noch gar nicht mal lang geworfene Einwürfe vors Tor, sondern es wird eben so stiefmütterlich behandelt als, ja gut, wirf halt den Ball wieder ins Spiel, damit wir endlich wieder loslegen können. Und weil das Potenzial da so groß ist, mag ich Einwürfe doch sehr. Aber ich könnte jetzt ehrlicherweise nicht genau sagen, ob ich die Psychologie des Elfmeters reizvoller finde als das Ideenreichtum, das man bei Eckbällen braucht, wenn der Gegner mit 10 oder 11 Spielern den Raum zudeckt, in dem nachher das Tor fällt oder das Potenzial der Einwürfe. Also da ist mal so, mal so.
Ja, hast dich noch nicht ganz committed, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir fangen mit dem Thema Einwürfe an. Das klang für mich so bei dir raus, als ob du da vielleicht noch einen Tick mehr involviert hast, bei den anderen zwei natürlich auch. Aber wir haben ja auch darüber mal gesprochen, im Vorfeld, dass es gerade bei Standardsituationen, weil sie, wie du sagst, öfter auch mal stiefmütterlich behandelt werden, oft dem Prinzip Zufall überlassen werden, auch gewisse Mythen gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Kreisligaplatz gehen würde oder, keine Ahnung, Landesliga auch, jetzt mal gar nicht abwertend da gegenüber, gibt es bestimmt 99% der Trainer bei Einwürfen, die sagen, hey, das Wichtigste ist, du gehst erstmal weit weg und kommst dann wieder. Ist das so ein Mythos oder sagst du, nee, das ist immer noch ganz wichtig?
Ja, das habe ich so gelernt als Spieler und das, ich kenne auch viele Trainer, bei denen ich das immer noch höre. Ja, das ist ein Mythos. Natürlich ist das ein Mythos, weil wenn ich erstmal weggehe, um dann entgegenzukommen, dann finde ich am Ende, kreiere ich mir eine Passoption, die nah an der Seitenlinie ist. jetzt könnten wir happy sein, dass wir den Einwurf, dass der angekommen ist, accomplished pass, aber ist natürlich in einem Raum, der maximal uninteressant ist, nämlich nahe der Seitenauslinie, und wir alle wissen, dass dann doch nicht allzu viele Tore von nahe der Seitenauslinie fallen. Du hast es erwähnt, stiefmütterlich ist so über alle drüber. Ich weiß, dass der Fußball, es kommt immer mehr Wissen rein, immer mehr Daten. Also gibt es auch echt schon viele, viele Trainer, die sich auch um die kleinsten Kleinigkeiten oder Details befassen und unter anderem auch mit Einwürfen. Aber ich glaube doch, dass wenn man sich alles betrachtet, was so trainiert wird und worauf der Fokus gelegt wird, dann würde ich sagen, ist Einwürfe wahrscheinlich immer noch irgendwo auf einer hinteren Platzierung.
Was sind denn für dich so wichtige Grundprinzipien in deinem Training, aber auch in deiner Philosophie, wie du über Einwürfe denkst?
Grundsätzlich denke ich über Einwürfe wie bei allem anderen, wenn es um Angreifen geht, es startet immer mit der Position. Und das ist das Spannende für alle Hörer, glaube ich, wenn jetzt die Coaches da draußen, die zuhören, wenn ich euch frage, wo sind eure Spieler positioniert, wenn ihr einen Eckball gegen euch habt? Wo sind eure Spieler positioniert, wenn ihr einen Abstoß für euch habt? Dann bin ich mir recht sicher, dass die meisten der Trainer mir zeichnen können, wo denn gerade sich die Spieler zu befinden haben, um bestmöglich den Eckball zu verteidigen oder um bestmöglich den Abstoß so auszuführen, dass wir den Angriff aufbauen können. Weil alles beginnt am Ende mit der Position. Und wenn ich jetzt frage, ihr habt einen Einwurf an der Mittellinie, wo sind denn eure Spieler positioniert und warum? Dann vermute ich, dass einige Trainer vielleicht rekonstruieren können, wo sich wohl die anderen Spieler befinden und wer den Ball in der Hand hat, aber nicht warum und ob die Positionen vorbestimmt sind, um einen interessanteren Raum zu kreieren. Und ja, das ist so immer das Erste, woran ich denke und woran ich anfange, ist, okay, wir begeben uns erstmal in günstige Positionen, wir manipulieren den Gegner, um Räume zu kreieren, die dann interessant sind. Und dann ist so in der Philosophie wie alles, ich versuche früh auszuführen, wenn der Gegner nicht geordnet ist. Sollte der Gegner geordnet sein, dann habe ich einen Plan, um den irgendwie aus der Balance zu bringen und irgendwie an einer verwundbaren Stelle zu erwischen. Und geht das alles nicht, ja, dann versuche ich eben im Ballbesitz zu bleiben. Das gilt im Grunde für jede Standard, um dann aus dem Spiel heraus wieder den Angriff so zu strukturieren, so aufzubauen, dass ich eine möglichst gute Torchance kreiere.
Du hast gesagt, es geht darum, günstige Positionen zu finden und auch Räume, die interessant sind. Was sind denn günstige Positionen? Übersetzt das gerne mal.
Ich fange mit dem zweiten Teil an. Also interessante Räume sind natürlich die zentralen Räume. Ist klar, da steht das Tor. Günstige Positionen sind zum Beispiel gerade beim Einwurf. Es gibt kein Abseits erstmal bei dem ersten Wurf. Also kann ich natürlich den ballnahen Verteidiger auf der Linie erstmal relativ weit nach hinten ziehen. Nämlich das Abseits durch eine Abseitspositionierung kann ich da schon mal etwas die Zwischenräume öffnen, weil er ja mit muss, wenn ich einigermaßen weit werfen kann. So, und genau das Gleiche gilt auch, wenn wir nach hinten denken. Also ich bräuchte im Grunde eine Anspielstation so weit wie möglich vorne an der Linie und eine Anspielstation so weit wie möglich hinten an der Linie. Einfach um erstmal grundsätzlich den Verteidigungsverbund in diese beiden Richtungen auseinanderzuziehen. Ja, und dann haben wir alle
also zwei Öffner quasi.
Richtig, wenn du es Öffner nennen willst, aber das zieht schon mal alles ein bisschen auseinander, wenn ich die beiden Positionen besetzt habe. So, und dann hat man ja auch diesen, weiß ich nicht, den Mitgewachsenen, von Kindheit auf Mitgewachsenen, dass alle erstmal dann zum Ball kommen. Es gibt so einen Pulk, aber im Grunde brauche ich auch Anspielstationen auf der Ballfernseite. Also würde ich auch, jetzt haben wir die beiden, dann brauche ich schon mal einen, der relativ weit weg ist auf der anderen Seite, um auch in die Distanz den Gegner auseinanderzuziehen. Und schon auf einmal nur durch, jetzt habe ich einen Werfer und drei andere Positionen genannt, kann man sich ja schon vorstellen, was beim Gegner passiert. Zu wenn ich diese Situation nicht besetzt habe. Also ich komme überall eng, der an der Linie kommt eng, vorne wie hinten ist vielleicht keiner, der auf der anderen Seite gibt es keinen. So, dann habe ich auf einmal die Räume eben viel, viel kleiner, als wenn ich diese Position erstmal einnehme.
Das sind so die Grundpositionen. Und dann, was ist so im nächsten Schritt dir wichtig, was du deinen Spielern mitgibst?
Ja, im Coaching, und das habe ich von, egal ob das von der U12 war oder mit Profis, vielleicht die erste Idee muss doch erstmal sein, wo ist denn Raum, den wir angreifen können? Weil wir alle haben die Situation vor Augen, da steht einer mit dem Ball in der Hand an der Auslinie und dann ist der Weg zum Tor eigentlich dicht. Wenn der Gegner sich formiert, dann stehen da sehr viele Verteidiger auf der Ball-Torlinie, die machen es also maximal schwierig, da durchzukommen. Wo ist dann Raum? Und das können wir alle beantworten, wenn wir uns das Bild vor Augen holen, ist natürlich dann zentral oder ballfern. Und das ist so verrückt, dieses Verteidigungsverhalten. Du kannst keinen Druck auf den Einwerfer machen, per Regel. Und trotzdem schiebst du deinen ganzen Verteidigungsblock zur Ballseite, also nah an die Auslinie. Und da viele Trainer auch noch den Einwurf als Pressing-Trigger irgendwie nehmen, jetzt nehmen wir an, wir haben einen Einwurf in unserer eigenen Hälfte. Obwohl das verteidigende Team nicht erlaubt ist, Druck auf den Ball zu erzeugen, schieben sie zur Ballseite und weit nach vorne. Und das würdest du, also keiner von den Zuhörern würde das im laufenden Spiel machen. Also du würdest nicht einfach alle zur Ballseite schieben und deine Abwehr maximal hoch, sagen wir mal zur Mittellinie, und dann aber den Ballbesitzer komplett in Ruhe lassen. Und das darfst du beim Einwurf nicht. Jetzt könnte man sagen, na gut, der kann natürlich auch keine 40 Meter werfen, um da den Raum direkt zu nutzen in meinem Rücken der Abwehr. Aber mit einem geschickten Wurf und einem Pass bin ich dort. Und das macht es natürlich im Coaching sehr interessant und hilft der Mannschaft, sagen, wo sind Räume, wie können wir die angreifen? So, jetzt probiert mal. Wie kommen wir in zentrale Räume? Wie kommen wir auf die andere Seite? Wie kommen wir in den Rücken der Abwehr? Und dann geht es schon mal los, dass ein ganz anderes Ziel mitgegeben wird, eine ganz andere Intention. Und davor ist meistens so, dass ich auch die Perspektive ändere. Ich sage, für jede Standardsituation, die wir offensiv haben, mit jeder Standardsituation wollen wir eine Chance kreieren. Also weg von diesem, wir wollen nur den Ball ins Spiel bringen und in Ballbesitz bleiben, zu, wir haben jetzt einen Einwurf, wie kreieren wir eine Chance? Das verändert relativ viel.
Ich glaube, es geht auch viel ums Bewusstsein. Ne? Du sagst eben, es geht um eine Zielsetzung, was will ich erreichen? Ich will in erster Linie eine Chance damit erreichen und daraus kreieren. Du hast gesagt, eine Idee kann sein, direkt eine Spielverlagerung zu machen. Ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, auf welcher Höhe findet der Einwurf statt. Was man oft sieht, zumindest ich, wenn ich zweite Liga beobachte, dass Teams einfach, wenn sie in der eigenen Hälfte einen Einwurf haben, einen Sechser kreisen lassen und der dann den Ball halb hoch angeworfen bekommt und das Ding halt vorhaut, um sich erstmal Platz zu verschaffen. Sieht man, finde ich, sehr, sehr oft, so als quasi eigentlich Exit-Ball, was ja die Innenverteidiger sonst auch machen, wenn der Ball flach auf dem Boden liegt. Und dann gibt es ja den großen Unterschied auch vorne, klar. Dann gibt es vielleicht den ganz langen Einwerfer, wenn ich die Qualität habe, dass jemand bis zum Fünfer kommt. Also ganz früher, als ich noch ein Kind war, habe ich immer in der Premier League Rory Delap bestaunt, wie der gefühlt noch über den Fünfer auf andere Fünfereck irgendwie es geschafft hat. Aber mehr geht ja auch immer wieder dahin mit Freilaufbewegung. Was für Freilaufbewegungen sind für dich denn da die relevantesten, die einfachsten, die effektivsten?
Na, es gibt erstmal individuelles Freilaufen anbieten, das einfach in eine Richtung geht, die der Gegner nicht abdeckt. Also von der Linie weg in die Mitte laufen, ist ja ganz klar, da ist erstmal nicht so viele Gegner. Wenn ich natürlich nach vorne zum Tor laufen möchte, dann sind da richtig viele Gegner, weil die bringen sich ja genau dorthin, um das zu verhindern. Wenn ich zum Ball renne, ist das so ein bisschen ungünstig, weil wann sonst würde ich das im Spiel machen. Also wenn du jetzt den Ball am Fuß hast, egal wo auf dem Feld, das Spiel ist live, der Ball rollt und dann komme ich auf dich zugesprintet. So, und dann, weil du den Ball in der Hand hast, da nehmen wir das Beispiel vom Fuß und dann chippst du mir den auch noch halb hoch auf die Hüfte. So, das würdest du einfach sonst im Spiel nicht machen, aber beim Einwurf scheint das irgendwie total okay zu sein. Also weil es halt schon immer so gemacht wird. Ja, aber es gibt einfach keinen Sinn, das so zu machen. Und dann gibt es natürlich gemeinsame Freilaufsituationen, was man damals sehr gut über einen gewissen Zeitraum bei Liverpool gesehen hat, dass du einfach einen Block stellst. Ich laufe an meinem Mitspieler vorbei, der blockt meinen Gegenspieler frei und ich kann dann den Raum nutzen. Das andere ist, so ein Unterschied zwischen einem Screen, das heißt, ich fake einen Block und laufe mich dann selber frei. So gibt es schon Varianten, die man probieren kann, um sich wiederum interessanteren Raum zu kreieren.
Das mit den Blocken finde ich sehr, sehr interessant, weil das ja auch einfach ein Kernelement bei Ecken ist.
Ja, also grundsätzlich natürlich, wenn du willst ja irgendwo dir Platz verschaffen, einen Raum kreieren, um dann den zu nutzen. Und ein Block hilft natürlich erstmal, sich planvoll einen Raum frei zu blocken, den wir als interessant empfinden und den wir dann angreifen wollen.
Guckst du viel auch außerhalb der zweiten Liga, auch ins Ausland? Kannst du so sagen, was für dich so die Benchmarks gerade sind von Clubs, Trainern in puncto Einwürfen, auch wo du dir noch Inspirationen abholst?
Ja, ich gucke viel woanders und trotzdem bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil man sieht natürlich heutzutage, man sieht immer nur die Sachen, die klappen. Na, also jetzt, wenn man nicht ein ganzes Spiel guckt, deswegen gucke ich heute Abend, das ist wieder Champions League, da gucke ich gerne mal ganze Spiele, weil dann sieht man auch die Sachen, die nicht klappen. Und sonst hat man ja immer den Eindruck, boah, hier wieder ein Eckballtor, da wieder ein super Einwurf. Aber wie viele Eckbälle es braucht, damit dieser eine super Eckball zustande kommt, wie viele Einwürfe es braucht, damit dieser eine super Einwurf zustande kommt, das geht dann unter in der ganzen Highlight-Show. Tatsächlich bleibe ich sehr viel bei uns, bei unseren Fußballproblemen oder bei unseren Fußballthemen und versuche, die weiterzuentwickeln und Lösungen zu generieren. Und natürlich sieht man, man sieht Teams, die gut mit langen Einwürfen arbeiten. Man sieht bei Eckbällen aktuell Arsenal, wie sie das echt gut machen. Und dennoch hattest du es, glaube ich, mal im Eingang. Und das muss auch jedem klar sein, der Taker, also der Eckballschütze oder der Werfer sind natürlich, wie soll man sagen, sehr, sehr entscheidend über das Gelingen dieser ganzen Aktion. Also je besser die Eckballschützen sind, die konsequent den Zielraum treffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Raum auch für mich freiblocken kann und dann mit Kopfballstärke belaufen kann. Und so ist es bei Einwürfen auch. Und man glaubt gar nicht, wie schwer sich viele Spieler tun, einen Einwurf sauber auszuführen. Und da meine ich, ein ganz einfaches Beispiel ist ja, die Regel besagt nur, ich muss mit dem Gesicht zum Spielfeld sein und es müssen beide Füße hinter der Linie auf dem Boden sein. Und trotzdem werden fast alle Einwürfe aufrecht ausgeführt. Was für den, der den Ball empfängt, es viel schwieriger macht. Deshalb, wir trainieren viel Einwürfe und wir trainieren immer mit einem Ausfallschritt, sodass ich eben schon mal irgendwie 50, 60, 70 Zentimeter tiefer den Ball einwerfe. Einfach, der kommt in einer anderen Flugkurve, der ist leichter zu verarbeiten und fertig. So einen simplen, ich will mal sagen, Einwurf-Hack. Und trotzdem, da die Spieler ja seit 20 Jahren, wenn du ein Außenverteidiger bist oder ein Außenspieler, machst du seit 20 Jahren einen aufrechten Einwurf. Also könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert, bis man dann mal im Spiel in dieser Situation auch nur einen kleinen Ausfallschritt macht, um die Ausgangshöhe des Wurfes eben zu verringern.
Da sind wir dann auch wieder beim Thema Mythos. Ganz interessant, also Ausfallschritt, dadurch werfe ich den Ball ein bisschen tiefer. Wenn wir da mal im Detail bleiben, weil du sagst es und ich persönlich habe auch Fußball gespielt und weiß, oder ich war Sechser oder Innenverteidiger, ich musste jetzt nicht viele Einwürfe machen, aber wurde auch schon mal auf anderen Positionen geparkt, da kam ich nicht drum herum und ehrlicherweise, ich habe es gar nicht gemocht, Einwürfe, weil ich irgendwie immer dachte, ich krieg sie nicht richtig weit oder ich will sie weit, aber die haben so eine komische Flugkurve, da musst du noch dein Bein im Blick behalten, dass die auf dem Boden bleiben und. Ist auch bei der Wurftechnik was besonders zu beachten?
Ja, kommt immer auf die Absicht drauf an, aber natürlich kann ich, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ja den Ball auch beschleunigen, indem ich ihm einen Topspin mitgebe beim Wurf. Es ist ein richtiger Einwurf und wer das kann, wer praktisch, sag mal, du nimmst einen Schritt Anlauf, machst einen Ausfallschritt, gehst dadurch etwas tiefer und dann wirfst du richtig und schleuderst am Ende mit deinem Handgelenk, gibst du dem Ball einen Topspin, eine Vorwärtsrotation, sodass der praktisch, sobald er aufhüpft, nochmal beschleunigt. Du generierst praktisch zusätzlich Distanz. Während du jetzt versuchen würdest, bei einem weiten Einwurf, dem eher einen Slice mitzugeben, also einen Rückwärtsdrall, einfach damit er besser länger gleitet. So, also das sind natürlich schon Kleinigkeiten, die man versucht, wenn der Einwurf, wie soll man, wenn der Werfer irgendein Niveau erreicht, wo man da hinkommen kann, um solche Dinge zu coachen, dann macht es natürlich macht das Sinn. Aber es geht in der Regel viel mehr am Anfang um das Zusammenspiel, um Timing. Wo werfe ich denn hin? Wo muss der Ball optimal aufhüpfen, damit es für dich als Sechser einfacher ist, den zu kontrollieren? Soll er gar nicht aufhüpfen? Also was will ich mit dem, was will ich danach mit der nächsten Aktion? Welche Message gebe ich dem Wurf mit? Und dann ist es erstmal die Abstimmung. Und natürlich, was ich nicht trainiere, wird nicht besser. Also schauen wir, dass Einwürfe bei uns doch sehr, sehr regelmäßig in verschiedensten Formen mit dabei ist. Also auch regelmäßig wöchentlich. Und da brauche ich kein spezielles Einwurfthema, sondern ich muss einfach gucken, was mache ich bisher. Und kann ich das Ding nicht mit einem Einwurf starten?
Ja, das wäre jetzt auch die nächste Frage bei mir gewesen. Denn klar, ihr habt 4-5 Mal die Woche Training, der normale Amateurfußballtrainer vielleicht 2, anderem NLZ 3-4. Die heterogene Fußballtrainergruppe, die hier zuhört, hat da unterschiedliche Voraussetzungen. Aber so als Takeaway, was sagst du, welche Trainingsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Warm-up gibt es, welche Übungen, um das immer spielend leicht auch zu integrieren, ohne dass auch für den Spieler jetzt klar ist, wir trainieren hier jetzt Standards, weil da kann ich mir auch schon vorstellen, dass der ein oder andere, je nachdem, wie man das halt dann vermittelt, als Spieler auch mal erstmal abschaltet, weil er persönlich erstmal denkt, wenn man das nicht irgendwie als Trainer groß ankündigt, Standards, die können wir ja auch, weil wir sonst sie ja kaum trainieren, da können wir jetzt auch mal ein bisschen lascher trainieren.
Ja genau, man trainiert ja nicht Standards, um Standards zu trainieren, sondern alles beginnt mit einer Priorisierung. Und die Priorisierung beim Angreifen ist, das Wichtigste ist es, die Murmel ins Tor zu kriegen. Also wie schieße ich ein Tor? Und dann passiert natürlich im Fußball sehr viel dazwischen, weil das Spielfeld so groß ist. Es wird ganz viel gerannt, es wird ganz viel gepasst, es wird ganz viel gezweikämpft, wenn es das Wort gibt. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Und nur weil das so viel passiert, hat man auch häufig auf den Trainingsplätzen, sieht man das auch viel. Aber das Wichtigste ist, wie komme ich vors Tor und wie schieße ich den Ball da rein? Und wenn das meine Grundüberlegung des ganzen Trainings ist, dann komme ich nicht drum rum, dass Standardsituationen, Einwürfe wie Eckbälle, wie Elfmeter ein Teil sind, wo ich relativ nah dran bin, mir so eine Chance zu kreieren, weil ich es eben kontrollieren kann. Und dann finde ich Mittel und Wege, entweder bestehende Trainingsformen so anzupassen, dass da ein Einwurf ist. Und du sagst es, also beim Warm-up, beim allgemeinen Warm-up, das eben, das wir alle machen, ne, um uns auf das Training vorzubereiten, sowohl psychisch wie physisch, körperlich darauf vorzubereiten, haben wir einfach den Ball in der Hand. So, und dann hat auch mal jeder den Ball in der Hand. Jetzt können wir sagen, gut, der Neuner wirft selten ein. Aber einfach, dass du mal den Ball in der Hand mal wirfst, mal zu sehen, wie ist das denn, weil wie oft machen wir es? Wir machen es einfach nie. Und daraus entwickeln wir Formen, wo ich dann irgendwann gesagt, okay, wir brauchen den Neuner nicht beim Einwurf, aber wir können mit einem Einwurf starten, mit einem Doppelpass, einer kleinen Hereingabe, und der kann in der Mitte direkt verwertet werden in ein Tor. Und dann muss das kein 100% Vollspannschuss sein, aber ich kreiere praktisch dann ein Warm-up, wo ich Lauf-ABC integrieren kann, wo ich, wenn ich mich ein bisschen einmal damit beschäftige, eben eine Form kreiere, die mir alles gibt, was ich sonst auch habe, aber ich habe den Einwurf, ich habe einen Pass mit den Spielern am Flügel, ich habe ein Freilaufen in der Mitte und ich kann auch da Lauf-ABC generieren, ich kann auch da Movement-Preps zwischenschalten und habe einfach nur mir eine andere Organisation gewählt. Und natürlich, also du hast weitergefragt, dann, wie oft starten wir kleine Spiele oder 11 gegen 11 mit Abstoß? Und das machen so viele Trainer, nur würde ich sagen, lass doch einfach das Gleiche mit einem Einwurf starten. Natürlich sieht es doof aus und es ist schwierig, so einen Einwurf in der eigenen Hälfte. Es ist super schwer, das zu lösen, aber das ist ein Problem, das fast alle Mannschaften haben. Ein Einwurf, sag mal, auf Höhe des eigenen 16ers oder nahe meiner eigenen Eckfahne, da strugglen Teams. Also müssen wir es trainieren. Also lasse ich das 11 gegen 11 einfach mal da anfangen und guck mal, was passiert und schau, wie ich über die Zeit da Lösungen generiere.
Und wahrscheinlich strugglen eben auch viele, weil sie in den Situationen halt viel weniger Wiederholungen im Training haben, wie jetzt zum Beispiel bei Gegenpressing-Situationen im Mittelfeld oder sonstigen, die du öfter trainierst. Und dann ist es ja auch logisch, du entwickelst da weniger Routinen, wenn du Situationen seltener trainierst und seltener durchlebst und seltener dort vor Entscheidungen dann auch schon mal standest. Deshalb, ein guter Tipp, definitiv einfach ins Aufwärmen, aber auch, wie du sagst, wenn der Ball im Aus ist, bei einer Spielform im Training, beim Abschlussspiel, ja, dann start oder generell auch nach einem Tor, starte doch einfach immer mit einem Einwurf. Dann kannst du immer noch sagen, okay, liegt der Fokus bei uns jetzt eher darauf, die Einwürfe in der eigenen Hälfte, haben wir da eher Probleme, oder die Einwürfe in der gegnerischen Hälfte, dann kann ich ja auch ein Tor zum Beispiel noch belohnen, indem ich im Ballbesitz bleibe und dann noch direkt in der gegnerischen Hälfte damit bin. Also kleine Provokationsregeln, mit denen man die Intensität und die Wiederholungszahl in puncto Einwürfe extrem in die Höhe schrauben kann.
Ja.
Yes, und an der Stelle machen wir mal einen Cut, setzen ein Ende an diese Folge zum Thema Einwürfe. Und wenn es euch interessiert hat, verlinke ich euch in die Shownotes noch E-Books von Andreas und B, schaltet ein bei der nächsten Folge, indem wir dann bei Standardsituationen weitermachen mit dem Thema Eckbälle und auch Elfmeter, also zwei weitere Bereiche, über die wir eigentlich kurz reden wollten, aber dann natürlich ausgeartet ist, weil einfach viel drinsteckt. Viel Inhalt, viele Denkanstöße und ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere jetzt auch schon zum Thema Einwürfe mitnehmen. Da sind wir natürlich auch das ein oder andere ins Detail gegangen. Wir hätten noch viel mehr ins Detail gehen können, aber wir wollen natürlich auch nicht irgendwie überfrachten, zu lange Folgen. Deshalb, lasst gerne einfach mal einen Kommi da. Wie es euch gefallen hat, ob euch was gefehlt hat, schreibt mir da gerne, wenn ihr noch Fragen habt. Vielleicht können wir das sonst auch klären. Ansonsten sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.